Einen wunderschönen guten Tag zusammen, ganz, ganz herzlich willkommen zur allerersten Episode von Tatsache über Menschen und Morde.
Hallo auch von mir, schön, dass ihr dabei seid. Wir sind Mike Mattes und Selina Stolze, beide Journalisten von Beruf. Und der ein oder andere von euch kennt uns vielleicht von anderen Podcasts. Mike von Licht ins Dunkel und mich von Mord im Pott. Jetzt haben wir uns aber gedacht, wir machen das Ganze zur Abwechslung mal zusammen.
Wir sprechen über geklärte und über ungeklärte Fälle, und wenn wir über geklärte Verbrechen sprechen, dann ist uns einfach ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur zum Spaß drüber sprechen, sondern einfach, dass wir was draus lernen können. Das sind Fälle, die vielleicht Kriminalgeschichte geschrieben haben, wo es möglicherweise noch Aspekte gibt, die möglicherweise noch offen sind oder die einfach Auswirkungen haben, wo die Umstände heute noch wichtig sein können, sowas in der Art. Heute zum Beispiel geht es um den Mord an der 8-jährigen Levko und am 8-jährigen Felix aus dem Jahr 2004. Das ist ein Komplex, in dem die operative Fallanalyse des Landeskriminalamts Niedersachsen zum allerersten Mal mit eingebunden gewesen ist.
Bevor wir in den Fall starten, aber erstmal eine Triggerwarnung. Und ja, wir sind natürlich ein True Crime Podcast und da ist es nicht die Regel, dass man so eine Triggerwarnung ausspricht, denn ihr wisst ja schließlich, worauf ihr euch einlasst. Aber in dieser Folge geht es um heftigste Gewalt an Kindern und solche Fälle können unserer Erfahrung nach zumindest auch für jemanden, der sich häufig mit Gewaltverbrechen beschäftigt, sehr belastend sein. Deswegen, solltet ihr wissen, dass euch das zu nahe gehen könnte, dann hört die Folge nicht allein oder schaltet aus, ganz wie ihr wollt. Überspringt die Folge, das ist auch völlig in Ordnung.
Absolut.
Es wird weitere Folgen geben, versprochen. Also achtet bitte einfach auf euch, egal wie ihr euch entscheidet.
So, das ist uns nochmal ganz, ganz wichtig gewesen. Ich würde sagen, legen wir los.
Lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld und anschließende Sicherungsverwahrung. Das sind die Worte, die im Juni 2005 im Landgericht Stade fallen. Das ist das Maximum, was das deutsche Rechtssystem hergibt. Der Mann, der da im Gerichtssaal auf der hölzernen Anklagebank sitzt und das Urteil entgegennimmt, heißt Mark H. 31 Jahre alt, ich würde sagen stämmiger Typ, dunkle kurze Haare mit starken Geheimratsecken.
Ja.
Und er hat ein ovales Gesicht mit hoher Stirn. Ich würde jetzt persönlich behaupten, der wirkt ganz gewöhnlich.
Ja, absolut.
Seine Taten, die ihm hier im Prozess vorgeworfen und dann auch zweifelsfrei nachgewiesen werden, die sind aber alles andere als gewöhnlich, sondern ja, in erster Linie grausam.
Ja, und es ist nicht nur das. Es ist letzten Endes ja auch einfach so, dass es wirklich eine komplette Region monatelang in Atem gehalten hat.
Ja, absolut. Vielleicht kurz noch zu den Quellen, die wir für diese Folge verwendet haben. Ich habe gerade das Urteil vom Landgericht Stade erwähnt. Das liegt mir tatsächlich auch vor, in geschwärzter Form natürlich. Wir bekommen die Urteile in der Regel geschwärzt. Das heißt, Namen, Orte und sowas sind rausgestrichen wegen der Persönlichkeitsrechte.
Datenschutz auch einfach teilweise.
Genau. Und das sind in diesem Fall jetzt 36 Seiten, die alles zusammenfassen, was Mark H. damals getan hat. Er hat der Polizei gegenüber gestanden. Vor Gericht hat dann sein Anwalt eine Erklärung verlesen, in der er alle Vorwürfe auch nochmal eingeräumt hat. Selbst hat er nicht mehr ausgesagt. Ja, und wenn man dieses Urteil so liest, dann wirkt das schon fast erschreckend sachlich.
Ja.
Also ich musste da trotzdem zwischendurch aufhören zu lesen. Mir ging es dann doch sehr nah. Was mich aber genauso oder vielleicht sogar noch mehr bewegt hat, es gibt ein Buch. Die Mutter eines der Opfer hat ein Buch geschrieben, Anja Wille, das ist Felix Mama. Und das Buch heißt Und trotzdem lebe ich weiter, mein Leben ohne Felix. Und ich behaupte jetzt einfach mal, keiner von uns kann sich wirklich vorstellen, was Eltern, Geschwister, Angehörige generell durchmachen, wenn sie ihre Kinder verlieren und dann vielleicht sogar noch durch so ein schreckliches Verbrechen verlieren. Durch dieses Buch kann man zumindest eine Idee davon vielleicht bekommen. Ne? Anja Wille erzählt da, wie sie die ganze Geschichte erlebt hat, was das mit ihr auch gemacht hat. Und das ist heftig. Also alles. Da habe ich jetzt tatsächlich gar keine Worte für. Dieses ganze Buch ist voller Wut, Trauer, Verzweiflung, alles, was man sich im Grunde so vorstellen kann. Vorstellen. Man kann sich's eigentlich gar nicht wirklich vorstellen. Deswegen stellt sich natürlich die Frage, warum zur Hölle kommen wir jetzt auf einmal mit dieser Geschichte nochmal um die Ecke, wo Angehörige doch so gelitten haben? Also warum jetzt nochmal darüber sprechen, über 20 Jahre nach diesen Taten?
Letztlich geht es darum, dass es möglicherweise einfach noch weitere Taten gibt. Mark H. soll in Untersuchungshaft einem anderen Insassen gegenüber mehrere Taten zugegeben haben. Da ist zum einen dann eben der Mord an Felix, der bis dahin noch ungeklärt gewesen ist. Zum anderen geht es um einen Fall aus Bremen. Adelina hat vielleicht der ein oder andere auch schon mal gehört. Da ist es letzten Endes so, dass das Ganze noch offen ist. Der Fall Adelina ist bis heute ungeklärt. Die Polizei hat sich dann später mit den möglichen Taten von Mark H. auseinandergesetzt und unter Umständen ist dieses Verbrechen eben auch Mark H. zuzuordnen. Und genau das ist eben der Grund, warum wir sagen, da schauen wir nochmal drauf, das beleuchten wir nochmal, das Ganze zusammen mit Kriminaldirektor AD Carsten Bettels. Mit dem habe ich drüber gesprochen, der steht uns in dieser Episode zur Verfügung und er ordnet uns das Ganze dann eben auch nochmal ein.
Wir haben also sehr viel vor, deswegen wird das Ganze auch eine Doppelfolge werden. Wir sprechen in dieser ersten Folge über die geklärten Fälle, also die verurteilten Fälle, Felix und Lefke. Und in Teil 2 werden wir uns dann nochmal die ungeklärten Fälle anschauen, zu denen auch der Fall Adelina gehört.
Genau, es geht also im Prinzip um mehrere Verdachtsfälle. 260 sind das insgesamt, die sich die Polizei da angeschaut hat. Aber wie gesagt, da sprechen wir in Teil 2 drüber. Was mir an dieser Stelle noch wichtig ist, es sind ganz, ganz grausame Verbrechen gewesen. Da bleibt dem einen oder anderen von uns tatsächlich auch immer mal wieder die Sprache weg. Über die konkreten Einzelheiten werden wir so in dieser Form nicht sprechen. Also alles das, was nicht unbedingt wichtig ist für die Aufklärung dieser Tat, um das zu verstehen, das haben wir rausgelassen. Viel geredet vorab, ich würde sagen, wir legen los.
Es ist der 6. Mai 2004. Wir sind in Altenwalde, also in einem Stadtteil von Cuxhaven an der deutschen Nordseeküste. Es ist eigentlich ein ganz normaler Donnerstag. Die 8-jährige Lefke kommt gegen 12:30 von der Schule nach Hause. Kriminalhauptkommissar Carsten Bettels, den werden wir im Laufe der Folge noch hören, damals Leiter des Zentralen Kriminaldienstes, sagt, dass Lefke als lebenslustiges Kind beschrieben wird, das auch gerne mal singt. Lefke ist an diesem Tag mit einer Freundin unterwegs. Das hat Carsten Bettels dir auch persönlich erzählt, ne Mike?
Ja, genau. Die beiden haben in etwa gegen 12.15 Uhr Schulschluss, machen sich dann zusammen auf den Heimweg. Knapp 15 Minuten sind die beiden unterwegs und trennen sich dann. Lefke ist zu Hause, die Freundin geht noch weiter, sie braucht also noch ein bisschen, bis sie zu Hause ist. Die beiden verabschieden sich also in etwa gegen 12.30 Uhr roundabout. Lefke steht allein vor dem Haus ihrer Eltern in Cuxhaven-Altenwalde. Die Eltern sind an diesem Donnerstag unterwegs. Die Mutter ist bei einer Fortbildung. Der Vater kommt etwas später als Lefke nach Hause. So in etwa gegen 12.50 Uhr ist er da. Das ist auch in den Tagen vorher so gewesen, also bis hierher nichts Ungewöhnliches. Lefke ist maximal 20 Minuten allein zu Hause und trotzdem ist an diesem 6. Mai alles anders als sonst. Lefke hat ihren Schlüssel vergessen und steht dementsprechend jetzt vor der verschlossenen Haustür. Sie muss auf ihren Vater warten, der gegen 12:50 in etwa nach Hause kommt und sie mit ins Haus nimmt. Und das ist dann eben auch der Grund, warum die Polizei schon bei der ersten Draufsicht relativ schnell ein konkretes und relativ enges Zeitfenster hat, in dem Lefke verschwunden sein muss. Also zwischen 12.30 Uhr, als die beiden Schulfreundinnen sich verabschieden, und 12.50 Uhr, als Lefkes Vater nach Hause kommt und feststellt, dass seine Tochter nicht da ist.
Ihr Vater kommt also nach Hause und Lefke ist nicht da, wie sonst. Keine Spur von ihr. Erst telefoniert er herum, sucht nach seiner Tochter und ruft schließlich die Polizei. Hauptkommissar Carsten Bettels hat sofort ein ungutes Gefühl. Die Polizei startet also damit, die ganze Gegend abzusuchen. Befragt werden Anwohner, zwei Zeuginnen wollen zum Beispiel gesehen haben, wie Lefke noch an der Straße stand.
Eine dieser Zeuginnen ist die damalige Mitschülerin von Lefke, die hatte ich ja gerade schon erwähnt. Das andere ist eine Frau, die in etwa gegen 12.35 Uhr am Haus der Familie vorbeigefahren ist. Sie sagt später aus, Lefke habe da eben noch vor dem Haus gestanden. Offensichtlich ist sie also die letzte Zeugin, die die 8-Jährige vor ihrem Verschwinden noch gesehen hat. Das heißt, die Polizei kann hier also relativ schnell den Verschwindezeitpunkt noch ein bisschen genauer eingrenzen. Also irgendwann zwischen 12.35 Uhr und 12.50 Uhr roundabout.
Was wir ja heute wissen, was damals in dem Moment nicht klar war, ist, dass Mark H. mit dem Auto durch den Ort gefahren ist. Ziellos, auf der Suche nach irgendeiner Gelegenheit. So steht es zumindest im Urteil. Er sieht Levke draußen vor dem Haus stehen und hält an. Mark H. verwickelt sie in ein Gespräch und schafft es, sie zu überreden, in sein Auto zu steigen. Wie er das Ganze macht und alle anderen Details, dazu kommen wir dann später noch. Wir wollen das jetzt eher chronologisch angehen, also bleiben wir jetzt zeitlich erstmal bei dieser Verschwindesituation. Und dazu sagt Carsten Bettels.
Jetzt war der Sachverhalt bei Levke natürlich eine Situation, dass wir bei einem vermissten 8-jährigen Mädchen natürlich Sofortmaßnahmen getroffen haben in einem großen Umfang. Das ist klar.
Zunächst bleibt die Suche aber ohne Erfolg. Dann am nächsten Morgen gibt es die erste Spur. Auf einem Waldparkplatz rund 30 Kilometer entfernt von Levkes Zuhause. Ein Bauhofmitarbeiter findet eine Jacke in einer Mülltonne und einen Tornister. Der wurde offensichtlich einfach in den Wald geworfen.
Ja, die Sachen sind tatsächlich durch Zufall gefunden worden, ne? Der Bauhofmitarbeiter ist an diesem Tag auf dem Waldparkplatz bei Flögeln unterwegs. Er will da eben die Mülltonnen leeren und zwischen den weggeworfenen Tüten und Verpackungen findet er eben den Tornister und die Jacke von Levke. Er meldet sich daraufhin bei der Polizei und dann geht plötzlich alles ganz, ganz schnell. Innerhalb kürzester Zeit ist das Großaufgebot vor Ort, sperrt die Zufahrt ab und behandelt den Parkplatz wie einen Tatort, muss man sagen. Der Waldparkplatz bei Flögeln, du hast es gesagt, liegt knapp 30 Kilometer von Levkes Elternhaus entfernt. Dass die 8-Jährige da allein in diesem Waldgebiet unterwegs ist und dann eben auch noch ihre Jacke und ihren Tornister wegwirft, das ist nahezu ausgeschlossen aus Sicht der Ermittlerinnen und Ermittler. Ich meine, warum sollte sie ihre persönlichen Gegenstände da auch einfach in den Müll werfen? Und damit ist dann jetzt letzten Endes auch klar, Levke ist mit Sicherheit nicht von zu Hause weggelaufen, sondern höchstwahrscheinlich entführt worden. Heißt also konkret, die Polizei hat es hier höchstwahrscheinlich mit einem Verbrechen zu tun. Die Suchtrupps und die Hundertschaften der Polizei, die eben am Tag vorher schon hauptsächlich in Altenwalde und um Altenwalde herum im Einsatz gewesen sind, werden jetzt also in Richtung Flögeln verlegt und suchen da die komplette Region ab. Das sind Mantrailer-Hunde, da sind Hubschrauber mit Wärmebildkameras dabei, Polizeitaucher und. Flugblätter sind mittlerweile auch schon verteilt worden, hat mir Carsten Bettels so gesagt. Das sind insgesamt rund 900 Polizisten und freiwillige Helfer im Einsatz, also um vielleicht einfach mal so eine Größenordnung zu geben. Eine größere Suche hat es so eben in der Region selten gegeben, möchte ich einfach mal sagen. Da werden Wälder abgesucht, Wiesen, Felder, teilweise auch Seen durchsucht. Riesige Seen, Teiche, insgesamt ist das Gebiet knapp 2500 Hektar groß, vielleicht einfach mal zum Vergleich. Fußballfelder kennt, glaube ich, jeder. Das sind insgesamt 3500 Fußballfelder, die da abgesucht worden sind.
Die drehen wirklich alles auf links, ne? Aber Levke bleibt dann noch den Tag über verschwunden. Und wir wechseln jetzt noch mal kurz die Perspektive, was die Polizei nämlich zu diesem Zeitpunkt, als sie da an diesem Waldparkplatz anfangen, alles abzusperren, noch nicht weiß. Sie waren dem Täter und auch Levke so verdammt nah. Der Mann, der wollte die Jacke und den Tornister nämlich noch mal zurückholen, um die Sachen irgendwo anders loszuwerden. Der war sich nämlich unsicher geworden. Als er an dem Waldparkplatz ankommt, um die Sachen zu holen, ist die Polizei schon da. Er sieht sie auch und hat dabei die tote Levke im Kofferraum.
Das ist natürlich ein absolutes Brett, ne? Aber du ahnst ja letzten Endes einfach nicht, dass da jemand quasi direkt vor der Polizeiabsperrung steht und irgendwas mit diesem Fall zu tun hat.
Nur wenn man sich das dann so im Nachhinein anhört, ne? Wie das Ganze gelaufen ist, das ist absolut heftig. Aber ja, wie du sagst, das sieht Carsten Bettels genauso. Es war natürlich auch absolutes Glück, dass sie noch an diese Gegenstände gekommen sind.
Das zeigte für mich auch die, wie viel Glück wir in diesem Moment eigentlich hatten, um vorzeitig an diese Gegenstände zu kommen und damit einen zweiten Handlungsort des Täters zu identifizieren. Mit all den weiterführenden polizeilichen Maßnahmen, die sich dann dort entwickelt haben.
Als Carsten Bettels mir das so erzählt hat, habe ich eine ganz, ganz fürchterliche Gänsehaut gehabt. Und allein wenn ich heute drüber nachdenke, da geht's mir schon wieder so. Also ich fühle mich da immer noch in diese Situation zurückversetzt, wo er mir das erzählt hat. Also unfassbar gruselig irgendwie.
Immerhin, die Ermittler haben jetzt die Sachen und finden auch DNA-Spuren an Lefkes Jacke. Das Problem ist aber, sie können sie nicht zuordnen. Also geht's weiter. Zum Beispiel stellt die Polizei mit Lefkes Familie einen Schaukasten am Waldparkplatz auf, um Zeugen zu gewinnen. Und eine Überwachungskamera gibt's da auch, weil die Polizei natürlich hofft, dass dieser Täter vielleicht nochmal zurückkommt. Wussten ja nicht, dass er tatsächlich schon da war. So konnten sie dann alle Fahrzeuge, die dort auftauchen, überprüfen.
Ja, insgesamt sind es mehr als 800 Fahrzeuge gewesen, die in diesem Zeitraum da aufgenommen worden sind. Mehrfach sind einige Fahrzeuge da gewesen, unter anderem eben auch das Fahrzeug, mit dem Mark H. unterwegs war. Das Problem an der Stelle, man konnte eben damals noch nicht sagen, dass Mark H. mit diesem Wagen unterwegs gewesen ist, schlicht und ergreifend, weil es das Fahrzeug seiner Mutter gewesen ist.
Insgesamt muss man sagen, die Ermittler gehen hier ziemlich an ihre Grenzen bei dem Fall. Ne? Also gelesen habe ich von über 17.000 Überstunden, tausenden Spuren. Du hast selbst gesagt, 800 Fahrzeuge, die da überprüft wurden, Riesensuchaktion etc. pp. Aber sie finden einfach nichts.
Ja, das Einzige, was sie bisher haben, ist die ungefähre Uhrzeit, zu der Lefke verschwunden sein muss, dass es einen weiteren Handlungsort gegeben hat und die DNA einer Person, die sie allerdings nicht feststellen können. Das ist es im Prinzip schon gewesen. Keine Hinweise auf einen Täter, keine Lösegeldforderungen, einfach nichts, überhaupt gar nichts. Also verschwunden von jetzt auf gleich, so hat's mir Carsten Bettels damals gesagt.
Bis zum 23. August 2004. Ein Pilzsammler findet Knochenteile und eine Hose. Im ersten Moment vermutet aber noch keiner, dass das Lefke ist. Denn die Sachen tauchen rund 400 Kilometer von Cuxhaven entfernt auf. In der Nähe eines Parkplatzes in einem Waldgebiet, einer sogenannten Tannenschonung steht im Urteil. Und zwar nahe des Biggesees bei Attendorn, das ist im Kreis Olpe in NRW.
Es dauert allerdings nicht so wahnsinnig lange, bis die Vermutung aufkommt, dass es Lefke sein könnte. Polizei und Staatsanwaltschaft im Sauerland geben kurz nach dem Fund schon eine Pressemitteilung raus und da ist eben die Rede davon, dass das tote Kind höchstwahrscheinlich die 8-jährige Lefke aus Cuxhaven-Altenwalde ist. Darüber berichten dann auch relativ schnell verschiedene Medien, unter anderem eben auch die Lokalzeitung in Cuxhaven. Stellen sich an der Stelle natürlich zwei Fragen. Erstens, warum ist sich die Polizei so wahnsinnig sicher, dass es Lefke ist? Und zweitens, hat die Familie der 8-Jährigen also letzten Endes aus den Medien vom Leichenfund erfahren? Die zweite Frage kann ich definitiv mit Nein beantworten. Das hat mir Carsten Bettels so gesagt. Er sagt, die Angehörigenbetreuer, die wirklich von Tag 1 an in der Familie gewesen sind, sind am selben Abend noch da gewesen und haben die Familie informiert. Der Grund, warum sich Ermittlungsleiter Carsten Bettels da so sicher ist, ist der gleiche Grund, warum eben auch die Ermittler in Nordrhein-Westfalen so sicher sind, dass es Lefke ist. Die Hose, die das getötete Kind anhat, hat ein sehr, sehr auffälliges Blumenmuster. Und genauso eine Hose hat Lefke eben angehabt, als sie verschwunden ist. Das wussten die Ermittler im Sauerland direkt nach dem Leichenfund allerdings noch nicht.
Die hat gesehen, dass diese Hose von Ernstings Family stammt. Und haben gesagt, wann ist die auf den Markt gekommen und haben sich, und das war der ganz große Vorteil, dass die Bekleidung von Lefke damals in Cuxhaven, die war nicht mehr im Geschäft, die gab es nicht mehr im Geschäft, aber die war noch in einem Zentrallager und wurde von dem Zentrallager aus besorgt. Und die Kollegen aus Nordrhein-Westfalen haben 3 Monate später bei Ernestings Family nach dieser Hose gefragt, mit diesem Blumenmuster, und gerieten an dieselbe Sachbearbeiterin, die denen gesagt hat, die Polizei in Cuxhaven hat doch nach dieser Hose vor 3-4 Monaten gefragt. Innerhalb von einem Tag gelang die Identifizierung über diesen Weg.
Und dementsprechend gibt Carsten Bettels den angehörigen Betreuern dann auch sofort die Anweisung, die Familie zu informieren. Und so bekommt Lefkes Familie eben die bittere Nachricht noch am selben Tag, und zwar direkt von der Polizei und nicht einen Tag später aus den Medien. Die Identifizierung über die DNA, um das alles wasserfest zu machen, dauert allerdings noch deutlich länger.
In der Tat war die Identifizierung des Mädchens über die DNA ein schwieriges Unterfangen. Es hat rund 14 Tage gedauert, bis aus einem Zahn noch eine entsprechende DNA extrahiert werden konnte, die im Grunde genommen zu dem Ergebnis geführt hat, dass nach menschlichem Ermessen es sich um Lefke handeln dürfte.
Dann gibt es wirklich gar keinen Zweifel mehr, dass Lefke gefunden ist. Aber die Suche nach ihrem Mörder, die geht weiter. Und dann passiert es tatsächlich wieder. Noch ein Kind verschwindet. Gut 5 Monate nach Lefke. Es ist Samstag, der 30. Oktober 2004. Ein schöner, nochmal recht warmer Herbsttag, sagt Anja Wille, die Mama des 8-jährigen Felix, in ihrem Buch. Wir sind in der Lüneburger Heide, in einem kleinen Ort. Ein Idyll zwischen Elbe und Weser, schreibt Anja Wille. Wo die Kinder in die Dorfschule gehen und wo jeder jeden kennt, der Kaufmann noch anschreibt und wo man Eier und Kartoffeln an der Straße kauft, nach dem Prinzip Selbstbedienung. Hier passiert eigentlich nichts. Bis jetzt. Der 8-jährige Felix ist an diesem Nachmittag gegen 14.30 Uhr mit seinen Freunden verabredet. Sie wollen an der Schule BMX fahren. Seine Mutter verabschiedet ihn und Felix fährt los. Um 17 Uhr soll der Junge eigentlich wieder zu Hause sein. Anja Wille sagt, er war auch eigentlich immer pünktlich, maximal ein paar Minuten zu spät. Um 4:05 ist Felix aber immer noch nicht zu Hause und Anja Wille fährt los, um ihn einzusammeln. Sie kann ihn aber nicht finden. Von Felix fehlt jede Spur. Gegen 18.50 Uhr, also 7:10, ruft sie dann die Polizei. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, Felix ist hier nicht das erste und nach Lefke auch nicht das zweite Kind, das in dieser Gegend verschwunden ist. Unter anderem war ja auch Adelina vermisst gemeldet, wurde allerdings mittlerweile schon gefunden. Über diese älteren Fälle sprechen wir aber, wie gesagt, nochmal in der nächsten Folge. Jetzt nur kurz erwähnt, weil gerade wegen dieser ganzen vermissten Fälle, sagt auch Anja Wille, dass Eltern unglaublich vorsichtig geworden sind. Ihre Kinder müssen sich an strengere Regeln gewöhnen, schreibt sie. Zum Beispiel müssen sie zu bestimmten Uhrzeiten eben zu Hause sein. Und den Kindern wird außerdem nochmal erklärt, zu niemandem ins Auto zu steigen und warum sie das nicht tun sollten. Sie werden sensibilisiert für solche Situationen und die Schule organisiert sogar eine Projektwoche zum Thema Selbstverteidigungsstrategien für Kinder. Deswegen ist eben auch bei Anja Wille zu diesem Zeitpunkt noch die Hoffnung da, dass Felix vielleicht doch einfach nur irgendwie einen Unfall hatte oder dass er irgendwo anders hängen geblieben ist, einen Freund auf dem Weg getroffen hat oder irgendwie sowas. Ihre erste Reaktion ist deswegen nicht nur selbst durch die Gegend zu fahren, sondern eben auch seine Freunde nochmal abzutelefonieren, sich umzuhören und nach ihrem Sohn eben auf allen Wegen zu suchen. Während die Polizei schon die Sonderkommission Felix einrichtet. Die Ermittlungen der Soko Felix laufen jetzt parallel zur Soko Lefke.
Ja, wir müssen an dieser Stelle vielleicht nochmal klarstellen. Es ist zu diesem Zeitpunkt einfach überhaupt noch nicht klar, dass die beiden Taten zusammenhängen könnten, ne? Also wir haben ein 8-jähriges Mädchen und wir haben einen 8-jährigen Jungen. Dass ein Täter auf Mädchen und Jungen geht, ist in der Regel sehr, sehr unüblich. Und dementsprechend hat die Polizei zu diesem Zeitpunkt natürlich auch noch überhaupt keinen Hinweis darauf, dass es eben ein und derselbe Täter gewesen ist.
Richtig. Und deswegen laufen jetzt eben parallel 2 voneinander völlig unabhängige Ermittlungen, Soko Lefke und Soko Felix. Und die Soko Lefke, die wird währenddessen schon wieder kreativ. Im Sauerland schneiden sie zum Beispiel rund um den Fundort der Leiche Äste und Zweige ab, um daran noch mögliche DNA-Spuren zu sichern, sagt Carsten Bettels.
Und der weiterführende taktische Hintergrund war, dass wir damit auch dem Täter vermitteln wollten, dass wir aber auch alles unternehmen, um ihn auf die Spur zu kommen.
Alles heißt, die Ermittler gehen auch an die Öffentlichkeit, hoffen dadurch auf Zeugenhinweise. Unter anderem erscheint der Fall in Aktenzeichen XY ungelöst. Und auch die Soko Felix versucht ihrerseits alles, um Felix zu finden. Auch da sind Hubschrauber mit Wärmebildkameras unterwegs, Spürhunde und Hundertschaften im Einsatz. Und auch hier sind Taucher dabei, Teiche und Kiesgruben nach Felix abzusuchen. Im Fall Lefke zahlt sich diese ganze Mühe dann irgendwann auch endlich aus. Im Dezember 2004 gibt es einen Durchbruch. Es gibt Hinweise auf einen Mann, der einen Bezug zu beiden Orten im Fall Lefke hat. Das heißt zu Cuxhaven und dem Auffindeort von Lefke im Sauerland. Und das ist eben Mark H. Mike, möchtest du vielleicht nochmal erklären, wie sie jetzt genau auf den Mann kommen? Denn das hat ja eine längere Vorgeschichte mit Mark H.
Ja, genau. Also man muss dazu sagen, die Polizei in Cuxhaven hat in der Sendung Aktenzeichen XY dazu aufgerufen, dass sich Menschen melden sollen, die andere Menschen kennen, die Bezüge zu den beiden Orten haben, also Cuxhaven-Altenwalde und Attendorn im Sauerland. Das erste Mal, dass Mark H. auf dem Radar der Polizei erscheint, das ist tatsächlich noch bevor Felix verschwindet. Da sind Hinweise eingegangen auf Mark H. nach der Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY. Du hast es gesagt, der Fall Lefke ist damals als Filmfall gezeigt worden. Und da hat die Polizei eben gefragt, wer kann Hinweise auf Personen, auf Institutionen geben, die Kontakte oder Ankerpunkte eben zu beiden Orten haben. Also Cuxhaven-Altenwalde und Attendorn im Sauerland. Und dabei sind der Polizei mehrere Unternehmen genannt worden. Da sind, so sagte es mir Carsten Bettels, mehr als 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von vielen Unternehmen überprüft worden. Außerdem gehen zwei unabhängige Hinweise konkret zu Mark H. ein. Einer kommt aus dem familiären Umfeld, einer kommt von einem früheren Schulfreund von Mark H. Mark H., das muss man dazu sagen, wohnt früher im Sauerland, mittlerweile im Elbe-Weser-Dreieck und dementsprechend ist das ein alter Bekannter. Mhm. Ja. Also will die Polizei Mark H. als Zeugen befragen. Mitte Oktober 2004 soll er befragt werden. Das ist jedenfalls so der Plan der Polizei. Die Beamten fahren dann eben auch zu Mark H. und versuchen mit ihm zu sprechen. Das Ganze allerdings ohne Erfolg, weil er immer und immer und immer wieder nicht da ist oder nicht öffnet. Das kann man heute nicht mehr nachvollziehen. Versuchen sie es dann letzten Endes im November mit einer schriftlichen Vorladung. Zur Erinnerung, da ist Felix mittlerweile verschwunden. Mark H. bekommt also die Vorladung für Mitte November und da erscheint er dann eben auch bei der Polizeidienststelle und macht seine Aussage. Wir müssen an der Stelle vielleicht nochmal klarziehen, wenn die Polizei Zeugen vernimmt und einen Zeugen jetzt beispielsweise nicht unbedingt greifbar hat, dann geht sie letzten Endes weiter ihre Liste durch. Ich hatte ja gesagt, da sind unter anderem 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen noch zu überprüfen gewesen und sie versuchen es dann letzten Endes einfach mit den Nächsten auf ihrer Liste. Mitte November kommt Mark H. dann eben zu seiner Vernehmung, als Zeuge wie gesagt noch, und bei dieser Vernehmung fährt er ausgerechnet mit einem Auto vor, das schon mehrfach auf dem Waldparkplatz gesehen worden ist.
Das heißt, die Ermittler haben in dem Moment natürlich so eine Vermutung, ne? Aber Mark H. kommt mit einem Alibi um die Ecke.
Er sei bei einer Abbruchfirma gewesen und hätte da ein Praktikum gemacht, sagt er. Die Polizei fragt da natürlich nach. Die Firma bestätigt das Alibi auch erstmal so. Die Polizei belässt es dabei allerdings nicht und bei dieser ersten Nachfrage fällt dann dieses Alibi mehr oder weniger. Auf Nachfrage heißt es dann, Mark H. hätte an diesem Tag zwar die Arbeit angetreten, soll dann aber zwischen 9 und 11 Uhr freigestellt worden sein, weil letzten Endes ein Maschinenführer sich in dieser Zeit krank gemeldet hat und dementsprechend hatte das Unternehmen für diesen Tag keine Verwendung mehr für Mark H. Das ist, ich habe es gerade gesagt, eine große Maschine gewesen. Mark H. hätte die logischerweise nicht alleine bedienen können und die Firma hat ihn dann also nach Hause geschickt.
Das heißt im Endergebnis, sein Alibi ist geplatzt. Die Ermittler sind sich jetzt also relativ sicher, dass sie da dem richtigen Mann auf der Spur sind. Aber es fehlen die Beweise. Deswegen schicken sie Mark H. jetzt zur Speichelprobe. Sie wollen eben überprüfen, ob die DNA mit der übereinstimmt, die sie auf Lefkes Jacke gefunden haben. Die haben sie ja auf dem Waldparkplatz entdeckt. Aber das Ergebnis, das dann kommt, ist dann doch ein bisschen ernüchternd. Carsten Bettels hat im ZDF berichtet, in Wahre Verbrechen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Mark H. der Verursacher dieser Spur ist, bei 1 zu 130.000 liegt.
Das liegt letzten Endes daran, dass die gefundene DNA-Spur auf der Jacke von Lefke eine DNA-Mischspur ist. Das heißt, es ist keine eindeutige Aussage, die da zu treffen ist. Und das reicht am Ende des Tages eben nicht für eine Verhaftung. Von daher braucht die Polizei auf jeden Fall ein Geständnis. Damit rückt Mark H. aber einfach nicht raus. Die Ermittler, die lassen sich also wieder was einfallen. Sie fahren mit Mark H. ins Sauerland, also zum Fundort von Lefke. Sie versuchen ihn da irgendwie so ein bisschen aus der Reserve zu locken, also ein Geständnis aus ihm herauszulocken, indem sie eben an die Tatorte mit ihm fahren. An diesem Tag funktioniert das noch nicht. Am nächsten Tag soll er aber wieder zur Vernehmung und er wird wieder von Beamten gefahren. Und die machen mit ihm dann letzten Endes einen Umweg. Es geht auf den Waldparkplatz. Sie gehen mit ihm zu dem Schaukasten, den sie da aufgestellt haben. Der steht damals tatsächlich immer noch da. Da gibt er zumindest zu, auf diesem Waldparkplatz schon mal gewesen zu sein.
Das hat die Polizei ja auch schon vermutet, ne? Er kam ja mit dem Auto auf die Dienststelle, das auf den Überwachungsaufnahmen zu sehen war. Da war ja nur noch nicht hundertprozentig klar, dass tatsächlich Mark Harder am Steuer saß.
Ja, absolut richtig. Vom Waldparkplatz fährt die Polizei mit ihm dann zur Wache, macht vorher nochmal einen kleinen Schlenker und fährt vorbei am Haus der Familie von Lewke. Mark H. hält sich bis hier noch relativ verschlossen. Auf dem Revier arbeitet es dann allerdings ganz offensichtlich in ihm. Da schafft es ein älterer Ermittler, ihm das Geständnis doch noch zu entlocken, erzählt Carsten Bettels. Dieser Ermittler soll am Tag vorher schon, ja, gewisserweise ein Vertrauensverhältnis zu Mark H. aufgebaut haben und ihm gesagt haben, stehen Sie einmal in Ihrem Leben für das ein, was Sie getan haben. Mark H. soll daraufhin gesagt haben, davon wird sie aber auch nicht mehr lebendig.
Mit dem DNA-Ergebnis, auch wenn wir jetzt wissen, das ist nicht hundertprozentig, wurde er aber dennoch konfrontiert und mit etwas mehr Druck, wie du gerade erklärt hast, packt er letzten Endes dann doch aus. Ich fasse das nochmal zusammen, was an dem Tag, an dem Lewke verschwindet, passiert ist. Mark H. ist in dieser Zeit oft und lange mit dem Auto unterwegs, manchmal Stunden oder Tage, und stößt dabei zufällig auf Lewke. Er sieht sie vor dem Haus stehen. Er hält an. Er erzählt ihr, es sei was Schlimmes passiert. Ihre Mutter liege im Krankenhaus und er wolle sie zu ihr bringen. Und Lewke, so massiv unter Druck gesetzt, macht, was sie sonst nie gemacht hat und auch gelernt hat, nicht zu tun. Sie steigt ein. Mark H. fährt mit dem Kind in einen Wald und missbraucht es da. Danach fährt er ein Stück weiter mit ihr, offenbar in ein anderes Waldstück. Also er hüpft von Ort zu Ort, bewegt sich immer irgendwie ein Stück weiter.
Er ist wahnsinnig lange unterwegs gewesen mit Lewke, ne? Das hat mir Carsten Bettels auch so gesagt. Das sind knapp 60 Kilometer gewesen, die er eben mit ihr im Auto unterwegs gewesen ist, bevor es zum ersten Übergriff gekommen ist.
Weil er davon ausgeht, dass Lewke ihren Eltern erzählen würde, was passiert ist, entschließt er sich kurzerhand, sie zu töten. Strafrechtlich würde man sagen, er tötet zur Verdeckung einer Straftat. Also Straftat in dem Fall des Missbrauchs.
Klar.
Mark Hart zieht sich Gummihandschuhe an, holt Kabelbinder raus, setzt sich hinter Lewke und fragt sie, oh, jetzt muss ich schlucken, ob er ihr eine Kette umlegen dürfe. Legt ihr den Kabelbinder um den Hals und zieht zu. Dazu hält er ihr Mund und Nase zu, bis sie erstickt. Danach steigt er aus, wirft ihre Brille in den Wald, legt das Mädchen in den Kofferraum und zieht ihr Sweatshirt und Unterhemd aus. Er fürchtet, er könnte Spermaspuren darauf hinterlassen haben. Die Sachen packt er später dann mit seinen Handschuhen zusammen und Lewkes Turnschuhen in Plastiktüten, beschwert die mit Steinen und wirft sie in einen Fluss. Nochmal einen Ortswechsel, er fährt in das nächste Waldstück und legt Lewke in einer Schonung ab. Er verscharrt sie dort mit Laub- und Tannennadeln. Jacke und Tornister hat er an der Stelle noch bei sich. Er fährt damit zum Waldparkplatz und entsorgt die Sachen dort, wo sie später auch gefunden werden. Danach fährt er nach Hause, um mit seiner Familie Abend zu essen.
Das ist der absolute Wahnsinn, ne? Also so kalt, so gefühlslos musst du halt erstmal sein. Da habe ich immer wieder ganz, ganz schwer schlucken müssen.
Ich ja auch gerade. Und das war es ja noch nicht, ne?
Mhm.
Also weiter. Zu Hause kommt Mark H. dann der Gedanke, er könnte die Leiche nicht gut genug versteckt haben. Er fährt also nochmal los, holt Lewkes Leiche aus dem Waldstück, legt sie wieder in den Kofferraum und fährt die rund 400 Kilometer ins Sauerland, um sie dort eben abzulegen, wo sie letztlich von dem Pilzsammler gefunden wird. Auf dem Weg ins Sauerland hatte er, wie er vorhin schon mal kurz erwähnt, versucht, die Jacke und den Schulranzen wieder zurückzuholen. Aber die Polizei war in dem Moment ja schon am Waldparkplatz und das hat für ihn nicht mehr funktioniert. Nachdem er Lefke im Sauerland abgelegt hatte, kommt er dann auch tatsächlich nochmal zurück, um sie noch ein Stück weiter ins Unterholz zu ziehen und bedeckt sie damit Moos. Dort bleibt sie dann liegen. Und als wäre das alles jetzt nicht schon schlimm und grausam genug, im Urteil steht tatsächlich, er hätte ausgesagt, dass wenn Lefke mit ihm geredet hätte, das hat sie offenbar nicht getan, aus Angst, dann hätte er es sich vielleicht anders überlegt.
Das ist absolut heftig, ja.
Das ist grausam.
Absolut.
Und wenn man es mal ganz genau nimmt, dann gibt er ja quasi einem Kind, seinem Opfer, eine gewisse Mitschuld an der ganzen Sache.
100%ig,
also zumindest empfinde ich das jetzt so, ne?
Ja.
Als wenn er die Verantwortung jetzt dem Kind in die Schuhe schiebt für seine Tat. Ja, keine Worte dafür. Am 8. Dezember 2004 wird Mark H. wegen des, ja genau genommen zu diesem Zeitpunkt noch mutmaßlichen Mordes an Lefke festgenommen. Am nächsten Tag kommt er in U-Haft. Dass Mark H. auch für das Verschwinden von Felix verantwortlich sein könnte, daran denkt in dem Moment aber offenbar noch keiner. Trotzdem, obwohl niemand die Vermutung geäußert hat, gesteht er seinen Anwälten und einem Mithäftling gegenüber plötzlich auch den Mord an Felix. Warum er das macht, können wir nicht nachvollziehen, wissen wir nicht, aber er führt die Polizisten dann tatsächlich zum Ablageort von Felix' Leiche. Sie liegt in der Geste, also einem Fluss im Elbe-Weser-Dreieck. Und ich fasse auch hier nochmal zusammen, was genau ab dem Zeitpunkt der Entführung von Felix passiert ist. Das steht genauso wie bei Lefke im Urteil. Mark H. fährt wieder ziellos durch die Gegend und trifft gegen 16 Uhr auf Felix, der mit dem Fahrrad unterwegs ist. Er spricht Felix genauso an wie Lefke 5 Monate vorher. Also er redet mehrere Minuten auf ihn ein, lockt ihn unter dem Vorwand, zu Hause sei was vorgefallen, in sein Auto. Das Fahrrad des Jungen, das verstaut Mark H. im Kofferraum. Nach längerer Fahrt hält er in einem Waldstück an. Er schaltet an den hinteren Türen die Kindersicherung ein und wartet ungefähr eine halbe Stunde darauf, dass es dunkel wird, mit dem Jungen im Auto. Er vertreibt sich offenbar die Zeit mit sexuellen Gedanken, steht im Urteil. Als es dunkel wird, fordert er Felix auf, sich auszuziehen und missbraucht ihn. Ich gehe auch in diesem Fall nicht weiter auf Details ein, die stehen ebenfalls im Urteil, aber ich kriege so schon
Kloß
im Hals, muss nicht sein. Danach erwürgt Mark H. Felix. Nicht mit einem Kabelbinder wie bei Lefke, sondern mit bloßen Händen. Und zwar wieder, um zu verhindern, dass die Tat entdeckt wird. Er legt die Leiche hinter den Vordersitz auf den Boden, verdeckt sie mit einem blauen Spannbettlaken und fährt nach Hause. Sagt seiner Tochter, er müsse nochmal weg und fährt mit Felix ins Sauerland.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass Mark H. damals mit seiner ältesten Tochter allein gewohnt hat. Das ist ein Kind aus einer früheren Beziehung. Die Mutter hat damals nicht bei den beiden gewohnt. Und diese Tochter lässt er dann stundenlang allein.
Richtig. Und fährt eben, wie gesagt, ins Sauerland. Dort legt er Felix Leiche in der Nähe des Ablageorts von Lefke ab. Felix Fahrrad wirft er dann in den Biggesee. Danach fährt er tanken und wird wieder unsicher. Er fährt also auch hier nochmal zurück, legt die Leiche wieder in den Kofferraum und da bleibt sie dann tatsächlich erstmal, und zwar über Nacht. Er parkt das Auto etwas entfernt von seiner Wohnung, also er fährt aus dem Sauerland wieder zurück mit der Leiche im Kofferraum und parkt das Auto etwas entfernt von seiner Wohnung aus Angst, dass Hunde die Leiche riechen könnten. In der Nacht überlegt er, wie er die Leiche besser verstecken kann, kauft einen Spaten und fährt mit der Leiche in den Wald, um ihn zu vergraben. Da das Grab nur etwa 20 Zentimeter tief ist, bekommt er wieder Bedenken. Er gräbt Felix also wieder aus, legt ihn erneut in den Kofferraum und fährt wieder nach Hause. Am nächsten Morgen kauft er ein Beil und blaue Plastikmüllsäcke, um die Leiche zu zerstückeln. Dazu kann er sich dann aber letztlich nicht überwinden. Stattdessen packt er den Leichnam ganz in die blauen Säcke. Er holt 6 Pflastersteine von der Arbeit, fährt in der folgenden Nacht zu einer Brücke über den Fluss, also die Geste, wo er später gefunden wird, breitet das Spannbettlaken aus, legt den Leichnam darauf, zieht Plastiktüten über Kopf und Beine, legt dann die Steine auf die Leiche und rollt sie in das Laken ein. Dieses ganze Bündel verschnürt er mit Teilen eines Handyladekabels und wirft es in den Fluss. Genauso wie den Spaten und die Hose von Felix. Felix Leiche wird am 7. Januar 2005 von Tauchern geborgen. Und sein Fahrrad, das wird dann 4 Tage später, am 11. Januar 2005 gefunden.
Damit ist der Polizei natürlich jetzt klar, wer für die Taten verantwortlich ist, weil wir hier von Mark H. natürlich ganz klares Täterwissen präsentiert bekommen. Lass uns vielleicht nochmal über einen der Vorwürfe reden, der danach öffentlich wird.
Ja, es wird ja unter anderem spekuliert und diskutiert, ob Felix nicht möglicherweise doch noch leben könnte, wenn die Polizei schneller reagiert hätte. Ne? Also wir haben ja erzählt, es gab recht früh Hinweise auf Mark H. Anfang September. Felix verschwand aber am 30. Oktober und Anfang Dezember wurde Mark H. dann erst festgenommen. Magst du vielleicht mal erklären, was die Polizei zu diesen Vorwürfen gesagt hat?
Ja, also das Ganze ist natürlich ein Zeitraum, über den sich das Ganze erstreckt, ne? Also nach dem ersten Hinweis auf Mark H. hat die Polizei, so sagte es mir Carsten Bettels, immer wieder versucht, Mark H. zu erreichen, zu kontaktieren, weil der damals allerdings nur als Zeuge und nicht als Beschuldigter vernommen werden sollte, hat die Polizei natürlich dann eben auch keine Möglichkeit mehr. Die Vorladung ist für Mitte November eingegangen bei ihm schriftlich. Und dementsprechend hatte er sich dann eben ja zu Mitte November bei einer Polizeidienststelle seiner Wahl zu melden und seine Aussage zu machen. Und dem ist er letzten Endes ja auch nachgekommen. Das heißt, aus Sicht der Polizei hätte es dann eben keine Möglichkeit gegeben, ihn irgendwie früher zu kontaktieren. Zu dem Zeitpunkt, als Mark H. seine Aussage gemacht hat und letzten Endes sein Alibi gebröckelt ist und immer klarer wurde, dass er möglicherweise was damit zu tun haben könnte mit dem Verschwinden von Lefke. Von Felix war ja noch überhaupt gar keine Rede. Da bestand letzten Endes keine Möglichkeit, irgendwie großartig mehr zu machen. Und Felix ist zu dem Zeitpunkt ja eben auch schon tot gewesen.
Das soll ein Polizeisprecher so auch in einer Presseerklärung bekannt gegeben haben. Ich zitiere jetzt mal aus der Rheinischen Post, weil mir diese Pressemitteilung jetzt nicht direkt vorliegt. Da heißt es, wir sind überzeugt davon, dass nach menschlichem Ermessen, trotz aller Tragik, die schreckliche Tat an Felix am 30. Oktober 2004 nicht durch polizeiliche Maßnahmen hätte verhindert werden können. Natürlich habe man sich bei Marks Geständnis zum Mord an Felix gefragt, ob anders hätte ermittelt werden müssen oder können. Zum Zeitpunkt von Felix Verschwinden hätten aber keine weiteren Hinweise darauf vorgelegen, dass Mark H. für die Ermittler als Mörder Lefkes öffentlich erkennbar gewesen wäre. Das soll dieser Polizeisprecher eben erklärt haben. Aber dann gibt es ja auch noch einen anderen Punkt. Der Mann, also Mark H., der war ja vorbestraft. Im Jahr 1994, also 11 Jahre vor dem Mord an Lefke, wurde er vom Landgericht Arnsberg zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren verurteilt. Und zwar wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung. Die Strafe wurde aber zur Bewährung ausgesetzt. Er hatte damals eine 16-jährige Anhalterin mitgenommen, die mit ihrem Freund zunächst unterwegs war. Den Freund hat er auch mitgenommen, ließ den aber zuerst aussteigen und fuhr dann mit dem Mädchen weiter. Und statt die dann an der gewünschten Bushaltestelle abzusetzen, brachte er sie in ein Waldstück, wo er sie vergewaltigte. Später, im Jahr 2000, gab es dann nochmal ein Strafverfahren gegen ihn. Der Vorwurf da, er soll versucht haben, eine junge Frau mit geistiger Behinderung zu vergewaltigen. Allerdings wurde er für diese Tat nicht verurteilt, denn sie hat ihn bei einer Gegenüberstellung nicht erkannt. Und deswegen wurde das Verfahren dann letztlich eingestellt. Aber genau diese Vorgeschichte eben hat damals für massive Wut gesorgt bei vielen. Das kann man zumindest den ganzen Medienberichten noch entnehmen, die heute noch zu finden sind. Viele haben sich nämlich gefragt, wie kann es denn überhaupt sein, dass so jemand Jahre später wieder zuschlagen kann, ohne dass er vorher gestoppt wird oder dass er irgendwo registriert wird. Genau an der Stelle beginnt dann nämlich die zweite große Debatte, nämlich die über die DNA. Denn obwohl Mark H. vorbestraft war, war seine DNA damals nicht in der bundesweiten BKA-Datenbank gespeichert. Denn Punkt 1, die gab es zu dem Zeitpunkt einfach noch gar nicht. Die wurde in Deutschland erst 1998 eingeführt. Aber die Frage ist natürlich, warum wurde die DNA nicht nachträglich dort aufgenommen? Denn das ist grundsätzlich möglich gewesen. Nur eben nicht einfach so. Also das passiert jetzt nicht einfach automatisch, sondern nur, wenn es dafür eine klare rechtliche Grundlage gibt. Also zum Beispiel eine richterliche Entscheidung oder einen konkreten Anlass im Einzelfall. Genau darüber wurde hier eben gestritten, ob das nicht hätte gemacht werden sollen, ob er nicht nachträglich hätte eingetragen werden sollen. Und die einen haben gesagt, gerade bei Sexualstraftätern müsste man das konsequenter nutzen, weil man damit im besten Fall schneller Zusammenhänge erkennt und Täter früher findet. Die anderen sagen allerdings, so einfach ist das eben nicht. DNA ist etwas sehr Persönliches und der Staat kann ja jetzt nicht im Nachhinein einfach alle alten Fälle pauschal so in eine Datenbank ziehen, ohne klare rechtliche Grundlage.
Was man vielleicht an der Stelle noch einordnend dazu sagen muss, es geht ja letzten Endes um eine Jugendstrafe. Und wenn das Ganze nach Jugendstrafrecht abgeurteilt ist, dann gelten da nochmal andere Bestimmungen. Gerade wenn man hingehen will und sagen will, okay, im Nachhinein fordern wir quasi die DNA ein.
Naja, und trotz dieser Debatte Anfang der 2000er Jahre hat sich daran aber auch scheinbar bis heute nicht wirklich viel geändert. DNA wird heute und soweit ich jetzt weiß, und korrigiert mich bitte, sollte ich hier Blödsinn erzählen und von euch jemand juristisch Ahnung haben, DNA wird heute nicht einfach bei jeder Straftat gespeichert. Also dafür braucht es eine richterliche Entscheidung. Es muss um schwere Delikte gehen und es muss die Einschätzung geben, dass von der Person auch künftig noch Gefahr ausgehen könnte. Außerdem wird auch diese Speicherung nicht automatisch für immer gemacht, ne? Also nur weil da jetzt jemand in die Datenbank kommt, heißt das nicht, dass die DNA dort bleibt. Die darf nur so lange gespeichert werden, wie sie für die Strafverfolgung noch gebraucht wird. In der Praxis heißt das dann aber in der Regel, bei schweren Straftaten bleibt sie ja relativ lange in der Datenbank. So zumindest meine Kenntnis. Wenn ich die Paragraphen falsch gelesen habe, gebt bitte Bescheid.
Nee, absolut richtig. Also was ich weiß aus meinem Kontakt zu Landeskriminalämtern ist, dass es beispielsweise auch bei Serieneinbrechern immer wieder dazu kommt, dass die erkennungsdienstlich behandelt werden. Aber das ist ja genau das, was du gerade angesprochen hast. Da besteht dann, wenn diese Strafe abgesessen ist, im Zweifelsfall ja nochmal die Möglichkeit, dass der Täter rückfällig wird, dass er weitere Straftaten begeht und dementsprechend wird dann im Zweifelsfall ja die Speicherung der DNA angeordnet.
Ja, so habe ich das auch verstanden.
Soweit dann also der Exkurs. Schauen wir vielleicht mal auf den Prozess gegen Mark H.
Ja, der beginnt am 9. Mai 2005. Persönlich äußert sich Mark H. da nicht mehr, das überlässt er seinen Verteidigern. Aber über sie räumt er, wie er eingangs erwähnt, die Taten ein. Im Prozess geht es dann natürlich auch um die Frage nach dem Warum und was Mark H. eigentlich für ein Typ ist. Er ist zur Tatzeit arbeitslos und jetzt zu Prozessbeginn 31 Jahre alt. Felix Mutter, die nennt ihn nachvollziehbarerweise in ihrem Buch ein, Zitat, Monster und bezeichnet ihn unter anderem auch als Schwabbel. Sie findet ihn, und auch hier zitiere ich, fett, schleimig, ungepflegt, speckig und mit fettigen Haaren und einer weißen, schwabbeligen Haut. Nachvollziehbar, ne? Dass sie als Mutter von Felix diesen Ekel empfindet und auch, dass sie diesen Mann als Monster bezeichnet. Völlig nachvollziehbar. Fakt ist aber ja, und das müssen wir uns, denke ich, einfach nur bewusst machen, das ist ein Mensch, der da sitzt. Ein Mensch, der anderen eben unvorstellbares Leid zugefügt hat.
Ja, und an der Stelle sprechen wir vielleicht nochmal später über die Medienberichterstattung. Die Bild-Zeitung hat ihn beispielsweise die fette Bestie genannt. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder. Auch das ist natürlich zumindest mal fragwürdig, klar.
Absolut. Da werfe ich vielleicht einmal zwischendurch schon ein. In der Medienberichterstattung hat sowas nichts zu suchen. wenn eine Mutter das sagt, die ihr Kind verloren hat.
Dann kann ich das mehr als verstehen, dann ist das absolut gerechtfertigt, aber objektive Berichterstattung sieht halt eben anders aus.
Korrekt. Also ich finde auch, die Mutter hat jedes Recht.
Ja, ja.
Zu denken, was auch immer sie möchte.
Und zu schreiben, was sie möchte, ne?
Absolut. Die Medien haben das nicht.
Fakt ist halt mal, das sind Menschen, die diese Taten begehen. Punkt.
Richtig. Ja, und manchmal tun sie das eben ohne jedes Schuldgefühl. Das scheint auch bei Mark H. der Fall zu sein. Zumindest nach außen hin wirkt der Typ unauffällig. Er ist verheiratet, hast du ja schon erwähnt, hat 2 Töchter. Die ältere, eine 10-Jährige aus einer früheren Beziehung, lebt zu dem Tatzeitpunkt bei ihm. Der Angeklagte ist im Sauerland aufgewachsen und im Urteil erfahren wir auch so ein bisschen was aus seiner Kindheit. Das ist ein ganz übliches Prozedere. Vor Gericht wird immer einmal komplett aufgeführt, wer ist dieser Mensch, was hat er für eine Biografie etc. pp. Deswegen steht das da auch drin. Ich halte mich da aber kurz. Da steht, er soll gehänselt worden sein, unter anderem, weil er nur einen Hoden hat, X-Beine und stottert als Kind. Er soll damals auch Tiere gequält haben. Und ich gebe da jetzt mal nur ein Beispiel aus dem Urteil. Er soll demnach Frösche an Bäume genagelt haben und schoss auch mit einem Luftgewehr auf sie. Zu seiner Mutter steht auch was drin, die soll sehr dominant gewesen sein. Der Stern bezeichnet ihn deswegen auch als Muttersöhnchen und im Kontakt mit anderen soll er als Kind eher gehemmt, aber auch egozentrisch gewesen sein. Die eigentliche Frage ist ja aber, was sagen die Sachverständigen vor Gericht über den Mann? Da wird einmal ein Therapeut erwähnt, bei dem Mark H. aber offenbar nur einmal war, und zwar vor den Taten 2003. Und dieser Therapeut hat laut Gericht eine, ich zitiere, neurotische Störung im weiteren Sinn diagnostiziert. Mit einer Unfähigkeit, Gefühle adäquat auszudrücken und Konflikte adäquat zu lösen. Mark H., der sei auch nicht in der Lage, das Leiden anderer Menschen emotional nachzuvollziehen und sich in andere hineinzuversetzen.
Das hat er ja letzten Endes mehrfach unter Beweis gestellt.
Und dann gibt es natürlich noch die Aussage des eigentlichen Sachverständigen, den das Gericht beruft. Der sagt, Mark H. ist gerade noch durchschnittlich intelligent, also Werte IQ, Verbal-IQ und Handlungs-IQ liegen in dieser Situation beurteilt bei 85, 86 und 88. Ein anderer Test fiel dann sogar noch etwas besser aus. Außerdem habe er weder eine Psychose noch eine andere Erkrankung, die jetzt in irgendeiner Weise dazu führen würde, dass man ihn schuldunfähig sprechen könnte. Er ist also voll schuldfähig, sagt das Gericht. Mark H. hat aber trotzdem versucht, als schuldunfähig beurteilt zu werden. Der wollte wohl in ein psychiatrisches Krankenhaus und stellte sich dann so vor, heißt es, dass er dann nach ein paar Jahren zur Bewährung wieder freikommt.
Ja, das ist ein absoluter Irrglaube, sehen wir aber auch in der True Crime Community immer wieder, wenn es dann heißt, da ist jemand für vermindert schuldfähig gehalten worden und bekommt deshalb ein milderes Urteil oder wenn es um Einweisungssachen geht beispielsweise, dass es da heißt, ja, der sitzt da irgendwie seine 2 Jahre und ist danach wieder auf freiem Fuß. Das ist mitnichten der Fall. Also wir haben für eine Recherchegeschichte das Ganze einfach mal nachgefragt in Ostwestfalen-Lippe und da ist es eben so gewesen, dass die durchschnittliche Zeit in einem forensischen Krankenhaus bei deutlich mehr als 15 Jahren lag. Das hat mich sehr, sehr verwundert, muss ich sagen. Aber das vielleicht einfach mal so zur Einordnung. Wenn jemand wirklich in ein forensisches Krankenhaus eingewiesen wird, vom Gericht so, dann können wir davon ausgehen, dass er in der Regel erst dann wieder freikommt, wenn er als therapiert gilt. Und bei manchen Menschen ist das einfach nie der Fall.
Richtig. Und Mark H. hatte da offensichtlich auch ganz merkwürdige Vorstellungen. Mark H. gibt selbst an, dass er sich als unnormal und schwer gestört empfindet und bittet aber genau deswegen eben um psychologische und psychiatrische Behandlung, damit solche Taten nie wieder passieren, heißt das. Das kann man ihm jetzt glauben oder nicht glauben, ob er das jetzt nur aus Berechnungen gesagt hat oder ob er das selbst wirklich so empfindet, sei mal dahingestellt. Das können wir nicht nachvollziehen. Fakt ist aber, der Sachverständige, der sieht das anders und zieht ihm den Zahn. Er habe gewusst, was er tut und auch, dass das Unrecht ist. Zu dem Warum der Taten gibt es auch Behauptungen von Mark H. Er sagt zum Beispiel, er würde sich von sexuellen Fantasien und Impulsen getrieben fühlen, habe aber keine pädophilen Neigungen. Es sei ihm darum gegangen, sich sexuell Befriedigung zu verschaffen. Kinder seien für ihn aber schlicht leichter zugänglich gewesen und er hatte weniger Widerstand erwartet. Er sagt, er suchte Opfer, denen er überlegen sein könnte. Er gibt also an, dass Kinder für ihn einfach die einzige Gruppe waren, bei der er ja das Gefühl von Macht und Überlegenheit fühlen konnte. Ne?
Spricht halt auch Bände, ne?
Außerdem sagt er, dass er sich bei älteren Frauen an seine Mutter erinnert fühlt und deswegen jüngere Frauen und Mädchen bevorzugt. Es gehe ihm aber nicht speziell um Kinder. Am liebsten, soll er gesagt haben, seien ihm Teenager. Das sind jetzt alles, wie gesagt, Behauptungen von Mark H., wie er sich äußert, inwieweit das stimmt, das kann man selbst als Sachverständiger wahrscheinlich nicht 100% einordnen. Klar ist aber, also so habe ich das zumindest gelesen, dass das Gericht, dass die Richter zumindest auch keine pädophile Neigung
festgestellt haben.
Ja.
Auffällig ist halt letzten Endes, dass er sich an Mädchen und Jungen vergangen hat. Aber da sprechen wir beim nächsten Mal nochmal ein bisschen ausführlicher drüber.
Das Urteil vom 29. Juni 2005, das kennen wir ja schon, habe ich eingangs ja schon vorgelesen. Ich sage es aber trotzdem nochmal, lebenslänglich. Außerdem stellt das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest und ordnet Sicherungsverwahrung an. Wegen Freiheitsberaubung mit Todesfolge in Tateinheit mit Entziehung Minderjähriger, Missbrauchs von Kindern und Mord in zwei Fällen. Die Mordmerkmale, die das Gericht hier erkennt, sind Heimtücke und Verdeckung einer Straftat. Und dafür sitzt Mark H. heute noch im Gefängnis. Ich habe auch extra nochmal bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt, weil ich sicher gehen wollte. Manchmal werden Straftäter ja auch vorzeitig entlassen. Aber in diesem Fall ist es nicht so und ich gehe mal schwer davon aus, dass das ganz so schnell auch nicht passiert, dass er wieder rauskommt. Es braucht nämlich wirklich einiges, um bei so einer lebenslangen Haftstrafe wieder freizukommen. Und noch mehr, wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde.
Ja, und dann zusätzlich noch Sicherungsverwahrung, ne?
Das kommt noch dazu. Sollen wir das einmal kurz erklären vielleicht?
Ja, definitiv.
Okay. Die erste Hürde ist natürlich lebenslange Haft und besondere Schwere der Schuld. Normalerweise kann man bei lebenslang nach 15 Jahren prüfen lassen, ob der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Was, by the way, auch nicht ganz so einfach passiert, ne? Also viele Leute glauben ja oder behaupten, dass das so einfach wäre, aber es müssen eben ganz bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Und die Besonderheit hier ist, wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt, gibt es überhaupt keine Aussicht auf Entlassung nach 15 Jahren. Das ist dann tatsächlich ausgeschlossen. Die Strafvollstreckungskammer legt außerdem bei der besonderen Schwere der Schuld eine Mindestverbüßungsdauer fest. In der Praxis bedeutet das oft, dass der Täter erst nach 18, 22 oder 25 Jahren überhaupt seinen ersten Antrag auf Prüfung stellen darf. Wenn ich das richtig verstanden habe, der Staatsanwalt hat das so flüchtig nebenbei fallen lassen, waren es bei Mark H. 22 Jahre.
Wichtig ist ja außerdem auch, dass sich der Täter mit seiner Tat auseinandergesetzt haben muss. Und inwieweit das bei Mark H. der Fall ist?
Genau, das kommt noch dazu.
Also das ist grundsätzlich mal Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt den Antrag stellen darf, vorzeitig entlassen zu werden. Wenn ich weiterhin der Meinung bin, ich sitze unschuldig im Gefängnis und ich bin vollkommen zu Unrecht verurteilt worden, dann habe ich als verurteilter Mörder in Deutschland nicht die Möglichkeit, entlassen zu werden.
Genau, und das heißt, erste Hürde, wie gesagt, lebenslänglich und besondere Schwere der Schuld. Und dann gibt's noch eine zweite Hürde, die zusätzliche Mauer, und das ist die Sicherungsverwahrung. Also selbst wenn die eigentliche lebenslange Strafe nach zum Beispiel 22 Jahren zur Bewährung ausgesetzt würde, greift danach die Sicherungsverwahrung. Und das muss man nochmal deutlich sagen, Sicherungsverwahrung ist kein Teil der Strafe für die Tat, sondern gilt als Schutz der Allgemeinheit vor einem weiterhin gefährlichen Täter. Das bedeutet allerdings auch, dass jedes Jahr geprüft werden muss, also durch ein Gericht geprüft werden muss, ist dieser Mensch denn auch tatsächlich immer noch eine Gefahr für die Gesellschaft. Aber solange eben kein Gutachten bescheinigt, dass von diesem Täter keine Gefahr mehr ausgeht, bleibt die Tür der Sicherungsverwahrung zu. Und es gibt Täter in Deutschland, die sitzen faktisch ihr Leben lang, bis sie sterben.
Ja. Mehr als man so vermutet, glaube ich. Ich habe da jetzt keine konkreten Zahlen, aber ich glaube, dass die Zahl der Sicherungsverwahrungen deutlich höher ist, als man das so glaubt. Ich kann das gerne mal recherchieren, trag das in einer anderen Episode dann gerne nach. Damit hast du mich jetzt. Dem gehe ich mal nach.
Wir wollen Zahlen. Wir wollen Zahlen, Daten, Fakten. Nein, die habe ich jetzt leider auch nicht parat. Also sehr gerne, wenn du da nochmal nachschlagen möchtest.
Definitiv.
Was Mark H. angeht, okay, da lehne ich mich jetzt ganz persönlich eben nochmal weit aus dem Fenster. Ich glaube persönlich tatsächlich nicht, dass sich an diesem Punkt, also dem Punkt der Gefährlichkeit, grundlegend etwas verändert hat. Was bedeuten würde, wenn ich denn Recht behalte, dass der Mann in Haft bleibt und das noch sehr, sehr lange, auch wenn die 22 Jahre, wenn es die 22 und nicht 25 waren, es zulassen würden, dass er das prüfen lässt.
Ich sag da nichts zu. Ich bin kein Experte für sowas. Ich lehne mich da nicht so weit aus dem Fenster.
Ich tue das mal für uns an dieser Stelle. Jetzt auch nicht ganz blindlings, denn ich muss immer an ein Zitat aus dem Urteil denken. Da heißt es nämlich zum Schluss: Nach den Ausführungen des Sachverständigen ist entscheidend, dass bei dem zentralen Persönlichkeitsdefizit des Angeklagten, seinem fehlenden Empathievermögen, eine spontane Veränderung durch das Älterwerden nicht zu erwarten ist. Deswegen ja die Sicherungsverwahrung. Und auch wenn das 20 Jahre her ist und Menschen sich ändern können, klingt das doch nicht ganz so, als wäre es sehr wahrscheinlich, wenn ich es jetzt mal ganz vorsichtig sage.
Jetzt muss man auch dazu sagen, der Gutachter ist nicht irgendwer gewesen, sondern Norbert Leigraf. Das ist einer der renommiertesten deutschen Mediziner und forensischen Psychiater. Dementsprechend kann man da schon ein bisschen was drauf halten.
Außerdem ist in dem Urteil der Verweis darauf, dass Behandlungsmöglichkeiten ausgesprochen begrenzt seien. Ich zitiere da nochmal. Danach ist prognostisch jedenfalls derzeit von einer besonders hohen Rückfallgefahr auszugehen. Der Sachverständige hat ausgeführt, die Fähigkeit zur Empathie könne in fortgeschrittenem Lebensalter nur sehr schwer geweckt bzw. gesteigert werden. Es seien inzwischen bestimmte Opfer-Empathie-Module entwickelt worden. Die Patienten lernen dabei, sich kognitiv in andere hineinzudenken. Die emotionale Fähigkeit könne auf diese Weise jedoch nicht erlernt werden. Diese könne allenfalls als Nebenprodukt einer jahrelangen Therapie entwickelt werden. Und zwar anhand der Empathie, die der Therapeut den Patienten entgegenbringe. Ja, und das Gericht stellt ja auch fest, dass er vor den Morden an Lewke und Felix schon einschlägig auffällig war und eben schon wegen Vergewaltigung verurteilt wurde. Insofern war damals die Prognose
schlecht.
Ja.
Schlecht für den Angeklagten. Das sind ganz miese Aussichten. Das muss man einfach mal so ganz klar adressieren.
Genau. Und wie gesagt, ja, Menschen können sich vielleicht tatsächlich auch ändern und entwickeln oder einsichtig werden. Ob das jetzt hier der Fall war, das können wir natürlich überhaupt nicht beurteilen.
Aber halten wir zumindest mal fest, die Aussichten sind damals ganz, ganz mies gewesen. Inwieweit sich das verändert hat, können wir heute nicht sagen. Dazu gibt es keine öffentlich zugänglichen Gutachten, logischerweise auch. Und das ist auch richtig so. Wir werden im Blick behalten, wie sich das entwickelt, und ich bin davon überzeugt, sollte Mark H. jemals wieder auf freien Fuß kommen, dann wird die Öffentlichkeit davon erfahren.
Das ist jedenfalls die Strafe für die Morde an Lewke und Felix. Aber Carsten Bettels ist ja davon überzeugt, dass es noch mehr Opfer gegeben haben könnte.
kann das mit Lefke eine Ersttat gewesen sein, wo dann 6 Monate später ein weiteres Kind verschwindet und davor soll es nichts gegeben haben. Die Frage ist, was ist denn da eigentlich noch passiert? Ist das alles? Und ich bin der festen Überzeugung, dass Lefke keine Ersttat war.
Warum Carsten Bettels das glaubt und welche Konsequenzen das gehabt hat, eben auch in der Aufarbeitung anderer, ich hatte es eingangs angesprochen, von gut 260 anderen Mord- und Vermisstenfällen. Darüber sprechen wir dann später in der nächsten Episode.
Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr dann weiterhin dabei seid. Die Folge werden wir sofort mit raushauen. Das heißt, ihr habt die Gelegenheit, sofort im Anschluss weiterzuhören. Wenn ihr eine kleine Pause braucht, verstehen wir das natürlich genauso. Dann hoffen wir, dass ihr das später nachholt und dann wieder dabei seid. Bis dahin, lasst es euch gut gehen.
Bleibt sicher und gesund, ihr Lieben. Alles, alles Gute euch. Glück auf!